Wir starten unsere Osterpredigtserie. Darum geht's. Und wir haben eine generelle Überschrift gewählt, wo wir sagen, hey, es geht um drei Tage, die alles verändern. Und wer von euch jetzt zählen kann, weiß, dass von heute bis Ostern sind ein bisschen mehr wie drei Tage. Aber wir sind da einfach jetzt ein bisschen großzügig und lassen mal fünfe gerade sein. Und sagen einfach, hey, es gibt Zeiträume, es gibt Momente, es gibt Tage in unserem Leben, die von so großer Bedeutung sind, dass von einem Tag auf den nächsten tatsächlich alles anders wird. Manchmal fällt dieser Tag auf einen Tag und 24 Stunden, manchmal bahnen sich Dinge über Wochen an, aber es gibt so diese Momente in unserem Leben, Ereignisse, die passieren, dass sie unseren eigenen Lebensweg massiv prägen und leiten und vielleicht über unser Leben hinaus sogar das Leben für künftige Generationen. Ich weiß nicht, du gehst heute ins Bett, morgen wachst du auf und dann ist irgendwie alles ganz anders. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Es gab einen Moment in meinem Leben, meine Frau hat davor, einige Stunden gelitten und viel geschrien. Und das war so ein Moment, der für sie ganz, ganz furchtbar war. Ich war relativ entspannt in der Situation. Also so, wie man halt entspannt sein kann, wenn deine Frau da vor sich hin leidet. Aber ich kann nichts machen. Und dann kommt dieser eine Moment. Und dann drückt man dir ein in Handtüchern gewickelten Fleischklops in die Hand und in dem Moment ist alles anders. Du weißt ganz genau, dein Leben ist jetzt vorbei. Du hast jetzt die Verantwortung für einen anderen Menschen und wenn du dich nicht um ihn kümmerst, dann wird der nicht überlebensfähig sein. Ein Tag, der alles verändert. Ja, das war ein so schöner Tag, den haben wir dann noch zweimal wiederholt. Und so gibt es Momente, das ist das eine, ja, aber vielleicht erinnerst du dich zurück, noch nicht so lange her, wenn du vielleicht auch keine Kinder hast, du bist aufgewacht und auf einmal wurdest du in einer Welt wach, in der es hieß, oh, wenn du jetzt rausgehst, dann stirbst du gleich und deswegen sagen wir als Staat, du darfst zu Hause bleiben, du musst von zu Hause arbeiten, du musst nicht mehr in die Schule gehen, du darfst das alles online machen und so weiter und so fort, ihr kennt noch die Zeit der Pandemie und was war das damals? Man hat begonnen von einer neuen Normalität zu sprechen. Man hat das in den Sprachgebrauch aufgenommen und hat gesagt, hey, jetzt ist alles anders. Es geht schon irgendwie weiter, aber es wird neu sein, es wird anders sein. Prägendes Ereignis und viele Menschen haben es bis heute nicht überwunden. Aber ja, so ist das einfach. Letztes Wochenende war ich bei einem Treffen von unserem Schulträgerverband, in dem wir da Mitglied sind. Da kamen ganz viele Schulen aus ganz Deutschland und sogar Europa zusammen und wir waren in Belgien. Das war ein spannende Zeit, zum einen für uns als Schule, was wir da so besprochen haben, aber auch ein bisschen die Geschichte und Kultur des Landes kennenzulernen. Ich weiß nicht, wie sehr du in der Geschichte von Belgien verhaftet bist. Gibt es Belgier hier unter uns? Ich glaube nicht, gell, das ist so. Aber Belgien hat eine interessante Zeit erlebt, wenige Tage, in denen sich viel verändert hat, wenn wir jetzt mal Tage ein bisschen ausdehnen. Belgien wurde erst 1830 unabhängig. Davor waren sie jahrhundertelang unter französischer Herrschaft, dann geschlagene 15 Jahre unter der Herrschaft der Niederlande, ich weiß nicht, was prägender war. Und 1830 entschied sich Belgien, sich unabhängig zu machen. Und in ihrem Streben nach Unabhängigkeit wählten sie als Staatsform eine konstitutionelle Monarchie. Das kennst du vielleicht vom Begriff her. Ja? Du hast einen König, aber der hat eigentlich nichts zu sagen. Regieren tut das Parlament. Aber trotzdem gibt es einen König, der irgendwie doch noch eine Rolle spielt. Und spannend fand ich das deshalb, weil Belgien bis dahin kein Königshaus hatte. Es war nicht so, dass irgendwie wie die Queen von England und keine Ahnung, du guckst zurück auf Jahrhunderte von Königshäusern oder von was weiß ich, die ganzen anderen Königshäuser eben drumherum. Weiß nicht, ob sie das niederländische Königshaus so spannend fanden oder gedacht haben, wenn die eins haben, wollen wir auch eins. Was auch immer der Punkt war, dieses Volk, das zusammenkam, wählte für sich einen König und hat dann in dieser Zeit des Unabhängigkeitsstrebens Tage erlebt, in denen sich von heute auf morgen alles verändert hat, nicht nur für das Volk, sondern sogar für eine ganz bestimmte Person. Das Parlament kam zusammen und hat sich jemanden gewählt, der nun König sein sollte. So kam das belgische Königshaus an die Macht sozusagen. Sie wurden von einem Parlament gewählt. Und der Erste, den man da so im Auge hatte, der hat sogar Nein gesagt. Und dann wählte man den Leopold von Sachsen-Coburg-Saalfeld. Also das heißt, Belgien wird regiert von einem deutschen Königshaus. Deswegen ist Deutsch auch, also ich weiß nicht, ob deswegen, aber Deutsch ist eine der Amtssprachen in Belgien. Und so hat Belgien bis heute ein Königshaus, bin da vorbeigefahren, einen Palast, das sind schöne große Häuser, wo ich mich manchmal frage, die brauchen gar nicht so viel Platz, können sie auch irgendwie eine Gemeinde reinsetzen, dann hätte die genug Platz, die hätten immer noch genug Platz, alle wären glücklich. Viele Länder in Europa haben bis heute Königshäuser. Und das Schöne und Spannende einfach auch in Belgien war, dass man diesem Königshaus oder der König selber hat einen Titel bekommen. Man hat ihn nicht König von Belgien genannt, so wie die Königin oder der König von England, sondern bis heute wird der König bzw. dann die künftige Königin, weil er hat nur Töchter, als König der Belgier bezeichnet. Und damit sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass die erste und wichtigste Aufgabe des Königs darin besteht, dem Volk zu dienen. In der Theorie ist das ja immer so. Und man sagt, ja, der König, der hat sein Volk und so. Aber wenn du ein Land beherrschst, hat das was anderes, in seiner einer Aussage beinhaltet das was anderes, als wenn, also König von Belgien heißt, das ist mein Land und ich mache jetzt damit, was ich will. Aber wenn ich sage, das ist der König der Belgier, dann wird das ziemlich persönlich. Dann bleibt das nicht irgendwie so über allem schwebend, sondern kommt das runter auf eine Ebene. Und so erlebte das Land eine Veränderung, erlebte der Leopold mit seiner Familie eine Veränderung, weil sie von heute auf morgen zur Königsfamilie wurden. Und auch im Neuen Testament begegnet uns eben immer wieder diese Erzählung, dass es Tage gibt, die alles verändern. Tage, an denen Könige eingesetzt werden. Und wir, Arno hat das schon eingeführt, Jesus, da vorne ist jetzt der Monitor aus, Leon. Also ich sehe die Folie nicht mehr, ich muss mich jetzt immer umdrehen. Die Frage ist eben auch für uns heute Morgen, was wir zum König machen, wen wir als König erwählen. Für uns ist das als Deutsche, dieses Thema, einen König zu haben, nicht sonderlich präsent. Ja? Selbst hier in Göppingen, umgeben von drei Kaiserbergen, ist diese Form der Herrschaft in unserem historischen Gedächtnis nicht mehr so sehr verankert. Ja, wir haben einen Oberbürgermeister und das ist irgendwie okay für uns und den können wir gut finden oder nicht gut finden und wir wählen und all das. Das ist das, was uns prägt in unserem Land in den letzten 80 Jahren, freie Wahlen. Wir leben in einer Zeit, in der es für uns normal ist, dass Verantwortungsträger ihre Macht für einen begrenzten Zeitraum innehaben. Wir haben Gott sei Dank seit Jahrzehnten keine Erfahrung mehr damit, was es heißt, wenn Menschen direkt Macht ausüben. Wir leben in einer Demokratie, die ist für uns zum Selbstverständnis geworden, in der nicht eine Einzelperson, sondern das ganze Volk eben der Souverän ist. Und auch wenn es Menschen gibt, die von Deutschland als einer Diktatur sprechen, Meinungsdiktatur und was weiß ich, oder von einer Elite beherrscht, wir können in unserem Land dankenswerterweise zu Recht solche Menschen als Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Wir leben in einem freien Land, in dem jeder vom Staat geschützte individuelle Rechte hat, in dem die Würde jedes Einzelnen geschützt ist. Das macht es für uns dann manches Mal aber eben auch schwierig, bestimmte biblische Texte, in denen von Königen und von Herrschern die Rede ist, zu verstehen. Lasst uns deshalb einfach mal hineinschauen in diese Zeit des Neuen Testaments, eintauchen und versuchen, den Text und die dahinterliegende Botschaft eben zu verstehen und daraus zu lernen und was wir da erfahren. Es geht um Jesus. Es geht darum, wie Jesus nach Jerusalem einzog. Es geht darum, was wir damit auch auf heute noch übertragen können, was es für uns bedeutet. Und diese Geschichte, Arno hat es erwähnt, wird eingeführt in Matthäus 21 mit folgenden Worten. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem waren, also sie sind die Jünger und alle, die Jesus nachgefolgt sind, kamen sie in die Nähe von Bethphage am Ölberg und Jesus schickte zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung und sagte, geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Er hat ein Ziel vor Augen, er will nach Jerusalem, um dort das Passafest zu feiern. Also eingebettet in eine ganz konkrete Geschichte. Jesus ist unterwegs und bevor er mit seinen Jüngern dort ankommt, gibt er ihnen diesen Auftrag, den wir hier gerade gelesen haben. Jesus war bis dahin mit den Menschen unterwegs und er wurde von ihnen als Rabbi bezeichnet. Manche nannten ihn Propheten. Er wurde gesehen als ein von Gott gesandter Mensch, der Wunder vollbringt, der in Autorität und in Vollmacht predigt. Und nicht wenige Menschen folgten Jesus nach, weil sie eben von Jesus mehr über Gott erfahren wollten. Und als seine Jünger dann loszogen, gemäß seinen Worten, fanden sie tatsächlich diesen Esel und sie kamen zurück zu Jesus und dann heißt es weiter, die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen bereiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn David, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Scharen von Menschen, wie viele das auch immer waren, sie begleiteten Jesus und seinen Weg. Wir haben am Donnerstag Mitgliederversammlung gehabt und da sollten wir ja uns in kleineren Gruppen Gedanken machen darüber, wie wir unsere neuen Räume im Herbst einweihen können, was da für Ideen da sind. Und in unserer Gruppe war so die Idee, wie wäre es mit einem Festumzug? Und ich weiß nicht, wie du zu Festumzügen stehst, in der Stadt loslaufen die ganze Gemeinde und yay und wir feiern uns und wir feiern das die neuen Räumlichkeiten, wir laden die Leute ein mitzu. Also den Gedanken an sich finde ich ganz witzig, allein mir fehlt der Glaube, dass das irgendwie was Besonderes wäre, wenn 100 Männchen auf dem Marktplatz starten und irgendwie, keine Ahnung, so Faschingsumzugmäßig unterwegs sind. Wäre sicherlich, also Lokalpresse könnte schon sein, dass da irgendwie dann was kommt, ein paar Verrückte oder so. Gibt ja immer noch so Demos manchmal, die hier die Hohenstaufenstraße runterlaufen. Ich finde das immer ein bisschen erbärmlich. Vorne ein Polizeiauto und 30 Meter später und dazwischen 80 Menschen. Das ist ja also schön, dass ihr demonstriert, aber vor allem haltet ihr den Verkehr auf. Ich weiß nicht, wie die Leute das wahrnehmen würden, wenn wir das tun würden. Deswegen, wie viele Leute auch immer Jesus dazugerufen haben und zugejubelt haben, ich weiß es nicht. Aber irgendwie scheint das doch Auswirkungen gehabt zu haben. Ob das 30 Leute waren und nachdem Jesus mit dem Esel drüber ist, nimmt er schnell seinen Mantel, rennt dann wieder nach vorne, um ihn wieder hinzulegen oder Palmzweige, ich weiß nicht, wie viel sie da abgehieben haben oder wie auch immer das, man das nennt, grammatikalisch richtig. Auf jeden Fall, sie haben es hingelegt. Keine Ahnung, wie das am Ende aus, war ja auch ein Haufen Müll. Ich weiß nicht, was die Müllabfuhr gemacht hat danach. Aber der Punkt ist, da waren Menschen und man konnte es nicht übersehen. Und dann heißt es nämlich im nächsten Vers, und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, wer ist der? In Jerusalem wohnten damals schätzungsweise, da geht ein bisschen auseinander, 30.000 bis 40.000 Menschen realistisch betrachtet. Also nicht arg viel kleiner als Göppingen. Und diese ganze Stadt nimmt wahr, was hier passiert. Und wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Dieser Einzug von Jesus in Jerusalem war alles andere als ein normales Ereignis. Und er läutete Tage ein, die alles verändern sollten. Warum? Zwei Dinge werden in dieser Erzählung deutlich. Und der erste Punkt ist der mit dem Esel. Und ich möchte gar nicht so sehr darauf abheben, dass Jesus auf einem Esel ritt und warum nicht was anderes und König und hin und her. Die Bedeutung des Esels ist für mich eine ganz andere. Also wenn wir es vielleicht mal vergleichen, mit einem Esel in die Stadt zu reiten, so viel müssen wir festhalten. Das ist so, als ob du mit einem Opel Corsa durch Göppingen fährst. Ja, da dreht sich kein Mensch um. Entschuldigung, für alle Opel Corsa-Fahrer. Ist so. Du kannst ja ein paar Flammen auf deine Motorhaube machen, lieber Matthias. Vielleicht gucken dir dann mehr Leute hinterher. Aber es wirkt unglaubwürdig bei einem E-Auto. Wenn du beim Barfüßer draußen im Sommer sitzt und dieser ohrenbetäubende Lärm kommt, dann sind das meistens ein paar tiefer gelegte Autos mit ein paar Leuten drin, die sich ganz viel darauf einbilden, jetzt so ein Auto fahren zu dürfen. Aus diversen Dokumentationen lernen wir, dass diese Menschen sich die Autos meistens gar nicht selber leisten können, sondern sie ausleihen und damit nur ihr Ego pimpen. Und wenn sie Pech haben, begegnen sie Flo, der kontrolliert sie und dann ist das Auto sowieso weg. Und für alle, ja, also das ist ungefähr Level Esel. Der Esel war in der Antike nicht das Pendant zu dem, was heute einem Bugatti entspricht. Aber der Esel war das, was wir in Sacharja 9, Vers 9 lesen. Und dort spricht der Prophet, juble laut, du Volk Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht, er ist siegreich und doch ist er demütig. Und er reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Der Einzug von Jesus in Jerusalem, es geht nicht darum, dass er jetzt hier, was weiß ich, ein besonderes Gefährt wählte. Es geht darum, dass Jesus eine Prophetie wählte. Jesus wusste genau, was er tat und er setzte damit ein Zeichen. Er nahm diese Prophetie aus Sacharja 9, Vers 9 und übertrug sie auf sich selbst als Erfüllung dessen, was vorhergesagt war. Sacharja spricht in diesem Kapitel über den künftigen König Israels, über den, der kommen wird, um die Herrschaft Gottes aufzurichten, das Reich des ewigen Friedens, der kommen wird, um seinem Volk Gerechtigkeit zu verschaffen. Dieser König, von dem dort die Rede ist, bringt seinem Volk und den Völkern Gerechtigkeit und Befreiung. Er ist das Ziel aller Hoffnung. Das ist der Text Sacharja 9. Und diese Prophetie beschreibt den Moment, der, wenn er kommt, alles verändern wird. Und Jesus, er nimmt das und er lebt das. Es ist kein Zufall, dass Jesus zuvor seine Jünger losschickte, um diesen Esel, dieses junge Lasttier zu ihm zu bringen. Vielmehr macht Jesus damit ein Statement, nämlich, dass die Tage, die jetzt kommen werden, alles verändern. Und jedem, der diesen Einzug erlebt hat, war klar, was in diesem Moment hier passierte. Wenn die Bewohner von Jerusalem sich fragten, wer ist der, dann war das nicht so eine Ahnung, hey, was willst du eigentlich hier, sondern sie wussten ganz genau, welches Statement damit gesetzt wurde und sie fragten sich, wer ist der, dass er sich das rausnehmen kann? Ist er wirklich der, von dem er sagt? Und später im Tempel lesen wir von den führenden religiösen Juden, die Jesus verbieten wollen, genau diesen Auftritt auch tatsächlich für sich in Anspruch zu nehmen. Aber Jesus geht darüber hinweg. Der Esel. Die zweite Sache, die wir sehen, sind die Rufe der Menschen, wo sie ausrufen, gepriesen sei der, der kommt. Gepriesen, das Wort, Arno hat es vorhin gesagt, die Übersetzung von Hosianna sei dem Sohn Davids. Gesegnet ist der, der da kommt im Namen des Herrn. Das sind nicht einfach irgendwelche Jubelrufe, nicht einfach irgendwelche Aussagen. Es ist der Psalm 118, der hier ausgesprochen wird. Ein Psalm, der von den Juden traditionell seit vielen, vielen Jahrhunderten gebetet wurde, genau zu dieser Zeit, Passafest. Beim Einzug in Jerusalem, jeder gläubige Jude pilgerte zum Passafest nach Jerusalem, zumindest ein paar Mal in seinem Leben, so oft er es konnte. Und dieser Psalm gehörte dabei zu den Gebeten, die die Menschen gesprochen haben, wenn sie nach Jerusalem eingezogen sind. Warum? Weil sie mit dem Passafest immer auch die Hoffnung verbunden haben, dass ihr Messias kommen wird. Dass Gott einmal eingreifen wird im Laufe der Geschichte und ab diesem Moment wird alles anders werden. Weil der König kommt, weil der Messias kommt. Und sie rufen aus, gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn, der Messias, der kommen wird. Und wir halten daran fest, wir glauben diesem Gott, wir vertrauen diesem Gott, dass dieser Messias kommt und uns befreit. Es ist ein Psalm, ein Gebet des Jubels über Gottes Herrschaft, darüber, dass Gott am Ende den Sieg behält, dass er gut ist. Ein Psalm, der ebenfalls prophetisch über den künftigen Sohn Gottes spricht, der Messias, der kommen wird, um sein Volk zu erlösen und zu befreien. Der, wenn er auftritt, das nicht in Pracht und Herrlichkeit tun wird. Kein heroischer Adonis mit durchtrainiertem Oberkörper, blonden Augen, perfekt sitzendem Haaren und gepflegtem Drei-Tage-Bart. Das ist Hollywood. In dem Psalm wird uns ein Bild gezeichnet und er bemüht ein Bild aus der Baubranche und sagt, der Messias, er wird kommen und er wird einem Stein gleichen, von dem die Bauleute sagen, der ist unbrauchbar, den legen wir auf die Seite, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Ja? Wenn ich da mein Haus drauf baue, das geht nicht gut. Aber dieses scheinbar unbrauchbare Stein, er wird zum Eckstein werden und er wird das ganze Gebäude tragen. Sacharja mit dem Esel, dein König kommt zu dir, demütig und sanftmütig. Im Psalm 118 diese Aussage, ein Stein, der zunächst aussieht, als ob er zu nichts taugt. Er wird zu einem tragenden Element. In jedem Juden lebte die Hoffnung, dass Gott eines Tages kommen und eingreifen wird. Ihre Hoffnung war es. Es war ihr Gebet, das Gebet, wie gesagt, jedes gläubigen Juden, dass er diesen Tag erleben darf, dass der Messias kommt. Und für die Nachfolger von Jesus markierte dieser Tag, der Einzug in Jerusalem, diesen Moment. Jesus wählte den Esel als prophetisches Zeichen und seine Nachfolger bekräftigten dieses Zeichen, indem sie Psalm 118 über ihm ausriefen. Der Einzug in Jerusalem war der Tag, an dem Jesus zeigte, dass er mehr war als ein Rabbi. Es war der Tag, an dem er zuließ, dass man ihn zum König ausrief. Davor immer wieder, vor allem im Markus-Evangelium, sagt Jesus immer, hey, behalt's für dich, was du erkannt hast, rede nicht darüber. Ab diesem Tag wird alles anders. Jesus proklamiert seine Herrschaft und das ist das, was wir an Palmsonntag feiern, falls du es bis heute noch nicht wusstest. Jesus, der als König in Jerusalem einzieht. Ich habe vorhin gesagt, dass es nicht immer einfach für uns ist, nachzuvollziehen, was es bedeutet, wenn man von einem König spricht. Deshalb möchte ich ganz kurz auf ein paar Punkte eingehen, was es in der Antike bedeutet hat, einen König zu haben. Weil ich glaube, wenn wir das verstehen, wird auch nochmal deutlicher, was Palmsonntag, Jesus, der als König kommt, für uns heute bedeutet. Und der erste Punkt, um den es geht, ist, wenn du einen König hast, dann weißt du, da ist jemand, der über dir ein Herrschaftsrecht ausübt. Der erste Punkt ist, wenn du einen König hast, dann wird dein Mitbestimmungsrecht, dein Bestimmungsrecht über dich und dein Leben eingeschränkt. Ein König zu haben bedeutet, dass jemand über mir steht, dessen Willen in meinen Willen eingreift. Ein König zu haben bedeutet, mein Wille ist einer höheren Instanz unterzuordnen. Das müssen wir einfach mal so nehmen. Mitbestimmung, der Gedanke, dass meine eigenen Wünsche und Träume die höchste Handlungsmaxime sind, die funktionieren nicht mehr, wenn du einen König hast. Ein zweiter Punkt ist, wenn du einen König hast, dann hat er eine Verfügungsgewalt. Der König hat Anrecht an deinem Besitz. Ein Teil meines Einkommens geht an den König. Das war die gelebte Realität der Menschen in dieser Zeit. Und sie geben ihm das, was dem König zusteht. Der König nimmt sich das, was ihm zusteht. Nicht das, was am Ende übrig bleibt, sondern das, was du am Anfang hast. Und der Rest, von dem darfst du leben. Das war der König. Der dritte Punkt, einen König zu haben, heißt, dass der König eine Ordnungsgewalt hat. Er ist dafür verantwortlich, Recht und Ordnung durchzusetzen. Es gibt keine neutrale Instanz, die dem König gegenübersteht, wie unsere heutigen Gewaltenteilung. Richtig oder falsch obliegt nicht meinem persönlichen Dafürhalten. Ja, das macht er aber schlecht, aber das sollte er nicht so tun. Und all diese Dinge. Alles ist dem König untergeordnet. Was richtig und falsch ist, sagt er. Und ein vierter Punkt ist, dass ein König das Recht hat, mir bestimmte Arbeiten auszutragen. Weisungsrecht. Ja, wenn du Beamter bist, kennst du das. Dein Dienstvorgesetzter ist dir weisungsbefugt. Und da geht es nicht darum, ob du das tun willst, sondern dann ist das eine Weisung und dann hast du die zu tun. Und wenn du es nicht tust, dann hast du ein Problem. Dann kriegst du ein disziplinarrechtliches Verfahren. Und so müssen wir das verstehen, einen König zu haben. Es schränkt ganz, ganz viel an meinem freien, individuellen Leben ein. Die freie Berufswahl ist nicht automatisch gegeben. Der König bestimmt darüber, was ich tue. Und wir sehen, diese Sache mit dem König ist nicht ganz so einfach. Und als Staatsform finde ich aus der jetzigen Sicht unsere Demokratie um einiges besser, auch wenn sie nicht perfekt ist. Aber lieber das als so einen König. Und trotzdem glaube ich, dass es falsch wäre, wenn wir Jesus diesen Anspruch als König absprechen, weil wir sagen, naja, diese Punkte, die gefallen mir nicht so. Wenn wir Jesus stattdessen zu einem spirituellen Coach machen oder zu unserem Herzenskanzler, ja, so nach dem Motto, Jesus ist ein von mir gewählter Vertreter auf Zeit, der sich alle Jahre neu darum bewerben muss, ob er weiterhin Teil meines Lebens sein darf. Das ist nicht das, was die Bibel denkt. Die Bibel redet in anderer Weise von Jesus, nämlich als dem, der König ist. Jesus, der etwas andere König. Und jetzt nochmal, um den Bogen zum Anfang und den Königshaus in Belgien zu schlagen. Mich hat diese Geschichte von Belgien ein Stück weit an diesen Einzug aus Jerusalem erinnert. Das belgische Volk hat sich nach Freiheit und Unabhängigkeit gesehnt. Und der Entwicklung zu einem souveränen Staat, in dieser Entwicklung haben sie sich einen König gewählt. Und zwar in der Absicht, dass dieser König dem Volk dient. Er sollte nicht der König von Belgien sein, sondern König der Belgier. Er sollte sich um sein Volk kümmern. Er sollte nicht der Herrscher des Landes sein, sondern ein Herrscher, der für die Menschen in diesem Land ist. Und ich möchte dieses Bild jetzt mit Belgien nicht überstrapazieren. Also ja, nicht, dass ihr denkt, Belgien ist das Reich Gottes. Aber diesen Punkt festmachen. Ja, die Schokolade soll nicht schlecht sein, das ist richtig. Aber die ist auch schweineteuer. Kilopreis 34 Euro, da ist Milka ein Klacks dagegen. Ganz ähnlich waren aber die Menschen damals in den Tagen von Jesus unterwegs, als sie Jesus zu ihrem persönlichen König gewählt haben. Sie haben Jesus nicht zum Herrscher über dem Land ausgerufen, in dem sie leben, sondern zu ihrem persönlichen Herrscher. Sie haben ihre Hoffnung, die Hoffnung, die sie an den Messias, an den Sohn Gottes, an Gott hatten, sie haben ihre Hoffnung in Jesus gelegt. Ihn zum König ihres Friedens und ihre Hoffnung gemacht. Und sie haben erwartet, dass er ihnen Perspektive und Zukunft schenkt. Denn Jesus, das haben sie begriffen, bis zu diesem Zeitpunkt war nicht daran interessiert, seinen eigenen Reichtum zu vermehren, wie wir es heutzutage von Herrschern manches Mal leider erleben müssen, dass es ihnen nur um sich und ihre Dynastie geht. Und wenn wir die vier genannten Punkte gerade eben auf Jesus legen, dann ergibt sich für uns ein bisschen ein anderes Bild, wer Jesus als König ist. Das geht nämlich nicht darum, dass Jesus derjenige sein will, der als König meinen Willen bricht. Er lädt mich vielmehr ein, ihm zu vertrauen. Im Zweifel ihm zu folgen und nicht meinen, sondern seinen Willen zur obersten Richtlinie zu machen. Der Anspruch bleibt der gleiche. Aber die Herangehensweise ist eine andere. Jesus will deinen Willen nicht brechen, aber er lädt dich ein, ihm zu vertrauen, dass sein Wille über deinem Willen stehen kann, ohne dass es dir schadet, sondern vielmehr, dass es dir Freiheit und Gnade bringt. Es geht nicht darum, dass er mir all meinen Besitz nehmen möchte. Jesus verbietet nicht den Reichtum. Er zeigt nur die Grenzen auf im Umgang mit Geld. Er zwingt mich nicht dazu, einen Teil meines Einkommens abzugeben. Er lädt mich ein, Versorgung von ihm zu empfangen. Er lädt mich ein, mit fröhlichem und freiem Herzen großzügig zu leben und darauf zu vertrauen, dass er mich versorgt. Jesus als König, er lädt mich dazu ein, nicht auf meinem Recht zu beharren. Er lädt mich dazu ein, nicht selbst Richter zu sein, sondern ihm zuzutrauen, dass er gerecht ist und dass sein Urteil zu richtig und falsch nicht zu meinem Nachteil ist. Dass er mit seiner Rechtsprechung vor allem eins im Sinn hat, nämlich Leben und Freiheit zu schaffen. Denn er ist der, der Fürsorge betreibt für mich. Nicht ich muss um meine Rechte kämpfen, sondern ich darf vertrauen, dass ich einen König habe, der für meine Rechte kämpft. Und nicht zuletzt ist er ein König, der uns nicht zu frohen Diensten zwingt. Er ist der, der mich ruft, der mich beruft in seinen Dienst. Er ist der König, der einen Plan hat, der sagt, hey, das ist schön, wenn deine Pläne so und so aussehen und wenn du Influencer werden willst und wenn du Millionen verdienen willst und wenn du Expat werden willst in Dubai und so weiter, das ist alles schöne Gedanken und hey, ich gönne dir das von Herzen, aber hör mal auf mich, ich habe einen anderen Plan für dich. In den werde ich dich nicht hineinzwingen, aber ich lade dich ein, meinem Gedanken für dich und für dein Leben, deiner Berufung zu folgen, die ich auf dein Leben gelegt habe. Es geht nicht darum, dass er mich zwingt zu Dingen, die ich nicht mag, die ich nicht kann, die ich nicht will, sondern es geht darum, dass er derjenige ist, der mir Gaben und Stärken gegeben hat, der um meine Fähigkeiten weiß und mich einlädt, sie nicht zu meinem Vorteil zu gebrauchen, sondern zu seinem Gewinn, sie in sein Reich zu investieren. Und an Palmsonntag, wenn wir uns an dieses Ereignis erinnern, wenn wir diese Geschichte lesen vom Einzug Jesu in Jerusalem, dann stellt sich diese Frage immer wieder auch an uns. Welchen König wählen wir? Wem vertrauen wir uns an? Uns als Person mit dem, was wir sind, mit unserem Willen, mit unserem Besitz, mit unseren moralischen Vorstellungen über richtig und falsch und was jetzt sein darf und wie es ist, mit all unserem Streben nach Selbstverwirklichung. Wen wählen wir? Wählen wir Geld? Weil wir denken, dass Geld uns am meisten dient, weil Geld unsere Hoffnung in die Zukunft irgendwie formt, machen wir uns nichts vor, Geld kann das. Ja, es gibt immer wieder so diesen Satz, Geld macht nicht glücklich, doch macht es. Forscher sagen, bis zu einem Einkommen von 80.000 Euro steigt dein Glückspegel signifikant an. Danach nicht mehr so stark. Ja, also 80.000 Euro reichen im Jahr. Wenn du das hast, ist alles gut, mehr brauchst du nicht. Ja, und jetzt manche von uns denken, ja, das wäre schön, wenn ich so viel hätte. Richtig, Geld nimmt uns viele, viele Probleme, die wir manches Mal haben. Aber Jesus sagt, setz deine Hoffnung nicht auf Geld. Wähle nicht Geld zu deinem König. Folge nicht dem Geld, sondern folge mir als deinem König. Die Frage ist, wen machst du zum König über dir, über deiner Versorgung, über deinen Denken? Was machst du zum König? Wählen wir Status und Karriere? Ich bin, was ich tue. Guck mal an, das ist meine Visitenkarte. Da steht der Doktor drauf. Und bitte, so darfst du mich auch ansprechen. Wo der Erfolg, das, was ich kann, zu meinem König wird? Wählen wir Statussymbole und Besitz? Ich bin, was ich habe, wo materielle Dinge zu meinem König werden. Oder vertrauen wir uns bestimmten Beziehungen an, weil wir denken, dass diese oder jene Beziehung erst mein Leben vollständig macht und mir am meisten dient. Was setze ich zum König über mich? Und ich folge der Spur von Beziehungen und von der einen in die nächste oder meine Kinder oder was auch immer. Auch hier, gute, gesunde Beziehungen haben ein unglaublich großes Potenzial in sich. Sagt so schön, happy wife, happy life. Ja, vielleicht kennt das der ein oder andere. Ja, aber egal, ob eben Ehepartner, Kinder oder sonstige Beziehungen. Die Frage ist, ob wir eine Beziehung zu unserem König haben und ihr folgen. Wer ist dein König? Ist es ein anderer Mensch, dem du folgst? Oder ist es in allem Jesus? Vielleicht sind es soziale Medien, das Internet in seiner ganzen Weite. Viele Menschen suchen mittlerweile in der digitalen Welt nach Bestätigung und Zugehörigkeit. Man jubelt in den Kommentarspalten und Likes. Man will das Leben darin finden, das sie versprechen. Und in der realen Welt fehlt das. Gerade im Bereich von leichten Depressionen ist mittlerweile gang und gäbe, dass Psychologen sagen, dass wir mit ChatGPT eine wunderbare Erfahrung machen als Therapeut. Du kannst mit ChatGPT sprechen und deine Probleme besprechen. Und in gewisser Weise ist das tatsächlich hilfreich. Das ist das, was Psychologen erleben. Die Frage ist, machen wir Technologie zu unserem König und folgen ihr? Ein Smartphone, dass ich permanent bei mir trage, dass meinen Lebensweg bestimmt oder wem folge ich nach. Selbst gut gemeinte Dinge, die auch in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert haben, das Streben nach Nachhaltigkeit, nach einem bewussten Lebensstil, kann zu unserem König werden. Und deshalb möchte ich dich heute Morgen einladen, am Palmsonntag Jesus zu deinem König zu machen. Vielleicht bist du hier und vielleicht merkst du, mit Jesus hatte ich bisher wenig zu tun. Vielleicht kennst du diese Geschichten von Jesus, vielleicht Einzug in Jerusalem, Jesus König und so weiter, schon mal gehört. Dann kann heute für dich ein Tag und ein Moment sein, an dem sich etwas verändert. Du musst nicht alles verstehen, nicht perfekt sein, nicht dein Leben erst mit allem in Ordnung gebracht haben, aber es reicht, wenn du ehrlich bist und sagen kannst, Jesus, ich möchte dir vertrauen und ich wähle dich als meinen König. Du bist mein König. Du verlangst nicht Dinge von mir, die mich knechten und niedrig halten. Du führst mich in die Freiheit, nach der ich mich sehne und die ich an anderen Orten eben doch nicht finde. Vielleicht kennst du Jesus schon lange, aber wenn du ehrlich bist, dann sitzt er eher auf dem Beifahrersitz, wie man das manches Mal so schön sagt, als auf dem Thron. Jesus hat eine Krone, aber deine ist größer, könnte man auch sagen. Du bestimmst, wenn es drauf ankommt. Du hörst seine Stimme, aber du gehst oft deinen eigenen Weg. Beim Sonntag heute ist die Einladung, neu loszulassen und ihm immer wieder den Platz zu geben, der ihm zusteht. Vielleicht folgst du Jesus schon viele Jahre lang nach. Dann ist es heute die Einladung an dich, dich ganz neu daran zu erinnern, wer ist dein König? Ihn immer wieder bewusst dein Vertrauen auszusprechen, auch in den Bereichen, die du vielleicht selbst in die Hand genommen hast. Jesus drängt sich nicht auf, aber er lädt dich ein, ihm die Herrschaft zu übertragen, und zwar in jedem Bereich deines Lebens. Wir haben es vorhin gesungen, Blessed be your name. Erhoben soll dein Name sein, unabhängig aller meiner Umstände, sondern als Entscheidung. Ich folge dir nicht, weil es mir gut geht, sondern weil du mein Gebet oder weil du mein Gebet erhörst, sondern ich folge dir, weil du der König bist, weil dein Name höher ist als alles andere. Wir haben es vorhin gesungen, heilig, weil du für immer hoch erhöht bist. Ich als Teil deines Volkes will sagen, ich vertraue dir. Vielleicht ist heute an Palmsonntag der Moment gekommen, an dem du dich selbst zum Esel machst. Für den guten König, der seine Herrschaft nicht einfordert, sondern dich einlädt, ihm zu folgen. Bereite dem den Weg, der dir einen Weg bereitet. Ich hatte vorhin im Lobpreis einen Impuls. Einige Tage später gibt es eine andere Situation, wo ähnliche Worte gebraucht werden. Eine Situation, in der beschrieben wird, wie Jesus über Jerusalem weinte. Und Jesus ruft aus über Jerusalem und sagt, ich wollte euch sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammelt. Ich wollte für euch derjenige sein, der euch schützt, der euch behütet. Ich wollte euch rufen, kommt zu mir. Aber ihr habt nicht gehört. Mein Empfinden ist, dass Jesus heute Morgen ruft, komm zu mir. Und Jesus ruft aus über Jerusalem und sagt, aber ihr seid nicht gekommen. Und deshalb werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis zu diesem Tag, an dem ihr sagt, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Psalm 118. Jesus wurde so nach Jerusalem eingeführt, Psalm 118, und später, einige Tage später, ruft er diesen Psalm über Jerusalem auf und sagt, ihr habt es verpasst. Und ich glaube, dass Jesus heute Morgen seine Stimme auch zu uns spricht und uns sagt, bleib nicht stehen, sondern wende dich zu mir. Sei du derjenige, der heute Morgen zuruft. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und ich will dich einlassen in mein Leben als mein König. Wende dich ihm zu mit einem einfachen Gebet. Jesus, sei du mein König. Er ist der, der dir einen Weg bahnen möchte. Ich möchte dich einladen heute Morgen, wenn du das möchtest, aufzustehen für dieses nächste Lied, dass wir singen und ihm zuzurufen, zuzusingen, wer er ist und im Glauben das auszusprechen für dein Leben, dass er dein König ist, dass er dir einen Weg bahnt. So bete ich darum, Jesus, dass da, wo du heute Morgen, wo wir deine Stimme hören, dass wir den Ruf in unserem Herzen spüren und dir eine Antwort geben. Jesus, du gibst uns die Wahl. Du möchtest uns begegnen als der gute König, der uns versorgt, der für uns ist. Du möchtest uns einen Weg in der Wüste bahnen. Und ich lade dich ein, heute Morgen das zu tun, auszurufen, dass dieser König dein König ist, dass er ein Wegbereiter ist für dich. Wenn es dein Gebet ist, dann darfst du deinen Amen sprechen und das in diesem nächsten Lied von Herzen bekennen. Amen.